Herzlich willkommen beim Auf der Suche Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Intrigen. Ich mache mir die Welt Teil 6. Wochenendgestaltung. Anfang der 80er bekamen meine Großmutter und ihr Mann Rudi ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnten. Eine ältere Dame verkaufte für einen relativ geringen Betrag Teile ihres recht großen Grundstücks im heutigen Landkreis Oder-Spree an Wochenendgrundstückssuchende. Vorrangig, weil sie die große Fläche selbst nicht mehr bewirtschaften konnte. Dieses kleine Dorf in Brandenburg, in dem das Stückchen Land lag, war eine Autostunde von Berlin entfernt, besaß mehrere Seen im Umkreis, große Waldgebiete und bot eine recht typische Infrastruktur. Der Bus fuhr einmal in der Stunde, im Dorf befanden sich ein Bäcker, ein Fleischer, ein Konsum, ein Tante-Emma-Laden, die Kirche und eine Kneipe. So ein wenig verwunderte dieser Schritt der beiden, da sie mit ihrem Geld eher knauserig umgingen. Abgesehen von dem jährlichen Urlaub am Balaton in Ungarn hielten sie sich mit Ausgaben eher zurück. Eine größere Wohnung wäre durchaus eine Alternative gewesen, um den Lebensstandard zu erhöhen, aber sie entschieden sich für ein Zweitdomizil. Somit wurden die beiden Grundstücksbesitzer. Ein kleines Sommerhäuschen aus Holz, ein Bungalow, wurde errichtet. Die netten Nachbarn im Umkreis boten gern ihre Hilfe an. Ob es nun der nette ältere Herr von nebenan war, Dachdecker von Beruf, oder ein Ehepaar mittleren Alters, es war eine gewisse Normalität zu spüren, wie die Dorfbewohner einander unterstützten. Da spielte es auch keine Rolle, dass die beiden sich hier nur in den Sommermonaten blicken ließen. Ich kann mich heute noch genau an die Baugrube für das Häuschen erinnern, an die Ausbauten und dem Anlegen des kleinen Gartens. Endlich hatten beide eine gemeinsame Aufgabe und ein Hobby. In den Sommermonaten verbrachten wir Kinder dort ab und zu ein paar schöne Tage. Ausgenommen die Wochenenden, wo Onkel Rudi dabei war. Denn der Rasen am Haus war schließlich nicht zum Spielen gedacht, was wir regelmäßig lautstark mitgeteilt bekamen. Ein Besuch bei den Nachbarn war immer eine willkommene Abwechslung und wir Enkel bekamen hier und da mal eine Kleinigkeit in Form von Süßigkeiten zugesteckt. Auch hier wurde deutlich, was Edith von den Nachbarn hielt. Obwohl der ältere Dachdecker von nebenan, namens Bernhard, ihr und ihrem Mann tatkräftig zur Seite stand, hatte sie nur wenige nette Worte für ihn übrig. Wir Kinder mochten ihn und nutzten jede Gelegenheit, ihn zu besuchen, wenn wir da waren. Er erzählte spannende Geschichten, nahm uns zum Spazierengehen in den Wald mit und war wahnsinnig unterhaltsam. Jedoch, er lebte in sehr einfachen und bescheidenen Verhältnissen. Er war Junggeselle und machte sich nicht unbedingt Gedanken darum, ob sein Heim nun picobello aufgeräumt und blitzblank war. Und auch seine Möbel hatten wahrscheinlich ihre beste Zeit hinter sich. Aber all das waren Nebensächlichkeiten. Uns störte es nicht. Edith umso mehr. Nach jedem Besuch bei ihm forderte sie uns auf, uns gründlich zu waschen. Denn bei Bernhard wusste man schließlich nie, was man dort anfasste, meinte sie. Es sei ja so unheimlich schmutzig und unhygienisch bei ihm. Ebenso störte sie sich an seinem Auftreten. Tatsächlich machte sich Bernhard auch nicht viele Gedanken um seine Erscheinung. Meist lief er in Arbeitskleidung herum, auch wenn er nicht unbedingt die Dächer des Dorfes in diesen Tagen flickte. Und so mussten wir uns regelmäßig von Edith anhören, wie eklig sie das fand, wie er sich anzog. Am Ende nützten diese Worte gegen den Nachbarn nichts, denn all dies war für uns unbedeutend. Wir besuchten ihn weiterhin gern. Mit den Jahren fand ich einige Freunde meines Alters in dem Dorf, mit denen ich ab und zu meine Zeit verbrachte. Wir hatten viel Spaß, gingen im nahegelegenen See baden oder spielten miteinander. Auch die Umgebung an sich war toll. Vor dem Grundstück befand sich eine Kiefernschonung und dahinter erstreckte sich ein Wald, in dem man stundenlang spazieren gehen konnte, ohne auf einen einzigen Menschen zu treffen. Das Einzige, worauf man Acht geben musste, waren die Wildschweine. wenn sie Junge hatten. Ab und zu sahen wir eine Horde direkt am Grundstück vorbeispazieren, was wir absolut faszinierend fanden. Seit das Sommerhäuschen im Besitz meiner Großmutter war, zog sie es vor, mit uns Kindern an den Wochenenden dort unsere Zeit zu verbringen. Die Wohnung wurde für Übernachtungen ab sofort seltener genutzt. Außer im Winter oder wenn sie wieder einmal Eintrittskarten fürs Theater besorgt hatte. Je älter ich wurde, umso seltener war ich dort. Einige Jahre fuhr ich dann nur noch zu Besuch dorthin, wenn eine kleine Party oder ein Familientreffen geplant war. Am Abend ging es dann meist wieder nach Hause. Das Sparverhalten von Edith und ihrem Mann machte auch vor dem Grundstück nicht Halt. Beide verdienten überdurchschnittlich gut. Obwohl sie seit dem Kauf fast jedes Wochenende dort verbrachten, vermieden sie es, soweit es ging, Kosten zu erzeugen. In den ersten Jahren gab es kein fließend Wasser. Dafür wurde ein Brunnen gebaut mit einer Handpumpe. Ab sofort schleppte man Wassereimer und der Verbrauch blieb somit auf einem Minimum. Dass dies nicht die praktikabelste Art war, an Wasser zu gelangen und man für jeden Abwasch, für jedes Händewaschen oder den Toilettengang vorher in den Garten an die Pumpe musste, nervte wohl auch die beiden. Irgendwann gab es eine elektrische Pumpe im Keller, die dafür sorgte, dass aus den nachträglich eingebauten Hähnen auch Wasser lief. Geheizt wurde größtenteils mit Holz aus dem Wald. Strom zu verbrauchen wurde auch auf ein Minimum reduziert, denn Kerzen für das Licht waren günstiger. Da ein Anschluss für die Entwässerung ihnen zu teuer schien, baute man eine Abwassergrube. Diese wurde recht klein konzipiert, sodass man immer aufgefordert wurde, nur so kurz wie möglich zu duschen, das Abwaschwasser aus dem Fenster zu kippen und beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen zu lassen. Eine Mülltonne gab es erst gar nicht. Das hatte zur Folge, dass man seinen produzierten Müll dann tatsächlich wieder mit nach Hause nahm und dort entsorgte. Fuhr man mit dem Auto, war das kein Problem, fuhr man jedoch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, war dies eher eine peinliche Angelegenheit. In diesem Zusammenhang fällt mir eine kleine Anekdote ein, die auch Jahre später in der Familie gern erzählt wurde. Rudis Schwester und ihr Mann aus Sachsen-Anhalt verbrachten einige Ferientage auf dem Grundstück. Für sie eine schöne Abwechslung vom normalen Alltag. Wie es ihnen aufgetragen wurde, sammelten sie ihren Müll und entsorgten ihn. Am Wochenende nach ihrer Abreise sahen Edith und ihr Mann nach dem Rechten. Soweit schien alles in Ordnung und sie widmeten sich wieder ihrem Garten. Es war Herbst und eine Menge zu tun. Weil es die letzten Tage ein wenig geregnet hatte, erhofften sie sich ein paar Pilze für das Mittagessen zu finden. Also ab in die Schonung und die Sammlung konnte beginnen. Der Korb war halb gefüllt, als sie ihren Augen kaum trauten. Statt weiterer Pilze fanden sie ihre bereitgestellten Mülltüten für den Besuch. Der Inhalt war breit verstreut. Sie sammelten ihn auf und stellten die Schwester und ihren Mann telefonisch zur Rede. Heraus kam, dass die beiden einfach keine Lust hatten, den Müll einige hundert Kilometer durch das Land zu fahren, um ihn dann im Harz in der heimischen Mülltonne zu entsorgen. Sie kamen auf die Idee, dass die einfachste Methode wäre, ihn hier zu lassen und im Wald zu vergraben. Öffentliche Mülltonnen gab es nicht in dem Dorf. Mit einer Schaufel bewaffnet vergruben sie den Müllsack recht tief und hofften, dass dies nicht bemerkt wurde. Wahrscheinlich wäre diese Tat nie herausgekommen, wären da nicht die Wildschweine gewesen mit ihren guten Nasen und der ständigen Suche nach Essbaren. Nachdem Rudi nach einer kurzen und schweren Krankheit in den 90ern verstarb, nutzte ich und meine kleine Familie das Grundstück, um öfter abzuschalten und ein paar ruhige Tage zu verbringen. Edith ließ uns gewähren, dass ihr Recht war, wenn jemand ein Auge darauf warf. Das Einzige, was ich hier vermied, war das Gassigehen mit meinem Hund nach Anbruch der Dunkelheit. Man wusste nie, ob es nicht doch noch Wildschweine in der Nähe gab. Auch Edith besuchte hin und wieder ihr kleines Anwesen, aber weit seltener, da es ihr wichtiger wurde, immerfort auf Reisen zu sein, shoppen zu gehen oder Zeit mit neuen Männerbekanntschaften zu verbringen. Der Verkauf. Aber zunächst wieder ein paar Jahre zurück zu einem Ereignis, das die Familie noch mehr spalten sollte, als sie es ohnehin war. 5.1.1986. Mein Urgroßvater Adelbert war mittlerweile 81 Jahre alt, seine Frau einige Jahre jünger. Wir besuchten meine Urgroßeltern noch immer recht regelmäßig. Auch in diesem Alter kümmerten sie sich nach wie vor um ihren geliebten Garten und das Grundstück. Es gab immer etwas zu tun. Einiges wurde beschwerlicher, aber beide taten ihr Bestes. Auch wenn es nicht mehr nötig war, weckte meine Urgroßmutter Anni im Sommer fleißig Obst und Gemüse ein. Die Kellerregale waren gut gefüllt. Opa ließ es sich nicht nehmen, auch weiterhin die körperlich anstrengenden Tätigkeiten auszuführen. Rasenmähen, die Beete umgraben, Bäume beschneiden und Reparaturen am Haus vornehmen. Das Einzige, was er irgendwann aufgab, war seine Kaninchenzucht. Dieser sonnige Wintertag begann wie jeder andere. Die beiden standen frühmorgens auf und verbrachten ihren Vormittag mit Arbeit. Opa hackte Holz für die Öfen des Hauses und Oma Anni bereitete das Essen in der Küche vor. Nach dem Mittag räumte Anni das Geschirr zusammen, wusch ab und Albert legte sich zu seinem gewohnten Mittagsschläfchen auf die Couch des Wohnzimmers. Als meine Urgroßmutter eine Weile nichts von ihm hörte und der Nachmittag bereits begonnen hatte, sah sie nach ihm und erschrak. Es sollte sein letzter Mittagsschlaf werden, aus dem er nie wieder erwachte. Was für ein schöner Tod. Die Familie war sehr betrübt über diesen Verlust. Am meisten litt jedoch meine Urgroßmutter. Wir besuchten sie sehr oft und versuchten, Trost zu spenden, aber ihre Gedanken kreisten ständig um ihren geliebten Mann. Diese Leere, die in ihr entstand, konnte durch nichts aufgehalten werden. Jeder Raum im Haus, jedes Möbelstück, selbst der lang anhaltende, kalte Zigarrengeruch im Haus erinnerten sie ständig an ihn. Sie versuchte, ihre Trauer durch regelmäßige Kirchenbesuche zu mildern, suchte oft seine Grabstelle auf, aber sie war nicht mehr dieselbe. Sie fühlte sich verlassen. Auch wir konnten daran nichts ändern, so gern wir das gewollt hätten. Die schwarze Trauerkleidung legte sie nicht ab und kaum ein Jahr nach seinem Tod folgte sie ihm, zum Leidwesen aller Verbliebener. Ihr Haus und der Garten standen von nun an leer, trotzdem sie kein Testament aufgesetzt hatten. Edith äußerte bereits lange vorher, dass sie selbst kein Interesse daran hatte. Deshalb wurde der Familienbesitz meinem Vater versprochen. Als dieser selbst Hausbesitzer wurde, äußerten meine Urgroßeltern den Wunsch, das Haus an einen Enkel weiterzugeben. Nicht nur die Familie, sondern auch die gesamte Nachbarschaft und die Freundschaften wussten davon. Für die meisten im Umkreis war dies ein völlig normaler Gedanke, da der Großteil aller Häuser in unserer Siedlung in den Familien verblieb. Es gab nur wenige, die hier ihren Besitz tatsächlich verkauften. Wenn dies stattfand, bemühten sich Nachbarn oder Bekannte aus der Siedlung darum, um auch ihre Kinder oder Enkel in der Nähe zu haben. Meine Eltern machten sich bereits Gedanken darum, wie sie das Haus in der Zwischenzeit bewirtschaften, bis ich meine Volljährigkeit erreichte und das Haus übernehmen konnte. Ich war 16 und es mussten knapp 2 Jahre überbrückt werden. Die offizielle Alleinerbin dagegen, meine Großmutter Edith, durchkreuzte die Überlegungen mit einem »Das Haus muss weg«. Alle waren entsetzt. Sie stellte klar, dass sie schließlich das Entscheidungsrecht habe und als Alleinerbin mit dem Haus tun und lassen kann, was sie will. Ihr Enkel sei ja gerade mal 16 und könne damit eh nichts anfangen. Und sie habe sowieso keine Lust, das Haus in einem wohnlichen Zustand zu halten. Ihr Vater existiert nicht mehr und somit verband sie auch nichts mehr mit dem Grundstück. Schon allein, weil zuletzt eh nur ihre Stiefmutter darin wohnte. Wir konnten es nicht fassen. Der letzte Wille ihres Vaters spielte plötzlich keine Rolle mehr. Sie hatte keinen Bezug mehr zum Hof, wo sie aufwuchs. Wir verstanden nicht, wie man so emotionslos ein Haus, das sich fast 50 Jahre im Familienbesitz befand, ohne weiteres hergeben will. Meine Eltern machten sich viele Gedanken, wie sie dieser Dummheit entgegentreten können. Sie machten unzählige Vorschläge, die allesamt abgeschmettert wurden. Warum ziehe Edith nicht selbst auf das Grundstück? Somit können sie und ihr Mann das Wochenendgrundstück verkaufen, für das Geld das Haus aufpolieren, hätten mehr Platz als in ihrer kleinen Wohnung und nicht mehr die ständige Fahrerei. Nein, das komme nicht in Frage. Auch ihr Mann Rudi war der Überzeugung, das Haus müsse in der Familie bleiben und stellte sich an die Seite meiner Eltern. Anscheinend lockte Edith das Geld mehr als alles andere. Selbst darauf gingen meine Eltern ein und boten an, ihr den Familienbesitz abzukaufen. Für den vollen Preis. Sie hätten sich dafür sogar verschuldet. Auch das war keine Option für Edith. Sie blockierte den Vorschlag mit der abwegigen Antwort, falls meine Eltern es nicht schaffen würden, der Bank den Kredit zurückzuzahlen, müsse sie vielleicht dafür einspringen. Das wollte sie keinesfalls riskieren. Dass das Blödsinn war, erkannte nur sie nicht. Das Bitten und Flehen half am Ende nichts. Sie blieb stur und alle wohlüberlegten Argumente prallten an ihr ab. Sie ließ nicht mit sich reden. Es kam, was keiner hoffte, der Verkauf an ein Ehepaar aus unserer Siedlung, die das Haus für ihre Kinder erwarben. Diese Familie besaß bereits zwei Häuser in unserem Umkreis. Edith hatte genau das erreicht, was sie wollte. Ihrem Mann und ihrer Schwiegertochter zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Aus Prinzip. Jetzt war sie zudem jemand, der für die damaligen Verhältnisse viel Geld besaß. Sie hat mit einem Schlag das Vermächtnis ihres Vaters zerstört, das Familienerbe zu erhalten. Sie hat wohlwissend die gesamte Familie gegen sich aufgebracht und ihnen gezeigt, was sie von ihr hielt. Was für ein Erfolg! Dass Edith meinem Vater damit viel Leid antat, muss ihr im Nachhinein doch ein schlechtes Gewissen bereitet haben. Um sich davon freizukaufen, gab sie ihm einen kleinen Teil des Geldes. Ein schwacher Trost. Erst wenige Jahre später konnten wir ein wenig triumphieren. Da Geld in Ediths Leben eine recht hohe Priorität besaß, kam ein wenig Schadenfreude auf, als die Wende kam. Denn plötzlich wäre die Immobilie zehnfach so viel wert gewesen, als sie dafür bekam. Ich hoffe, sie hat sich für den Rest ihres Lebens darüber geärgert. Diese Handlungsweise hat einen weiteren Keil in unsere Beziehung getrieben, da ich ihr nicht vergeben konnte. Bis heute nicht. Wenn ich am Grundstück vorbeilaufe, was hin und wieder geschieht, sehe ich uns dort herumtollen, auf der Hollywood-Schaukel sitzen. Ich erinnere mich an die vielen schönen Tage und Stunden, die ich dort verbracht habe. Ich denke an die Abende zurück, wenn wir im kleinen Wohnzimmer meiner Urgroßeltern alte Spielfilme sahen oder wenn wir in Opas Heuboden herumsprangen. Und es steigt Wut in mir hoch. Über Ediths Ignoranz und ihr Verhalten gegenüber der Familie. Das Geld und der Wert des Grundstückes wäre allen egal gewesen. Wir hatten zu viele Erinnerungen und eine besondere Beziehung zum Haus und seiner Vergangenheit. Edith wurde mit den Jahren klar, dass sie einen unverantwortlichen Fehler begangen hat. Wahrscheinlich trauerte sie auch den Hunderttausenden D-Mark nach, die ihr entgangen waren. Offiziell hat sie es nie zugegeben. Aber ich bekam bei einer Geburtstagsfeier 14 Jahre später mit, was sie einer Freundin erzählte, die mit ihren Eltern nur 4 Häuser entfernt von meinen Urgroßeltern lebte. Dabei legte sich meine Großmutter eine hübsche alternative Geschichte zurecht, die ihre Entscheidung und ihr Handeln relativieren sollte. Sie unterhielten sich über alte Nachbarn im ehemaligen Umkreis und kamen dann auf das leidliche Thema des Verkaufs zu sprechen. Sie erklärte doch unserer Freundin tatsächlich, dass Haus und Grundstück zwar an ihren Enkel hätten gehen sollen, aber der war ja schließlich erst 12 Jahre alt. So lange könne man schließlich kein leeres Haus bewirtschaften, das könne man ja verstehen, nicht wahr? Tja, so schnell kann man sich um mehr als 4 Jahre verrechnen. Es klingt plausibler. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank.